Mein erster Gedanke war eigentlich, und ich glaube, es geht auch heute noch vielen Menschen so, dass doch ein Computer, dass doch eine KI objektiv sein müsste, weil sie man hat jetzt ja prinzipiell erstmal nicht wie wir irgendwelche Stereotype oder möchte, das, also wir wollen vielleicht auch nicht diskriminieren, aber sind vielleicht mal irgendwie genervt, getriggert, fühlen uns vielleicht ungerecht behandelt. Und diese ganzen Dinge hat natürlich eine KI nicht. Wenn man aber natürlich darüber nachdenkt, dass eine KI dann am Ende von Daten lernt, die auf unseren menschlichen Entscheidungen beruhen, die eben Biases ist und diese Themen haben und es auch Menschen diese KIs schreiben und trainieren, dann genau sieht es anders aus.
Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andishe Ibrahimnejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Unterstützt werden wir dabei von DaVinci, dem Partner für richtig starke Talentgewinnung. Stellt euch eine Welt vor, in der Unternehmen die passenden Talente gar nicht mehr suchen müssen. Stattdessen finden mit DaVinci unmittelbar die Menschen auf Augenhöhe zusammen, die Lust haben, mit guten Ideen die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. Automatisiert, wo es sinnvoll ist, persönlich, wo es zählt. Für die Human Moments That Matter. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit ermöglicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Printen, Schei und Praxistipps, diesmal mit mir, Yvonne Kalthöfer. Und ich freue mich heute sehr, ich habe nämlich eine ganz besondere Gästin heute in der Folge. Und zwar habe ich Eva Gengler auf einem Vortrag gesehen und war sehr begeistert und dachte, ich muss sie unbedingt mal bei uns im Podcast haben, weil das ist so ein aktuelles Thema. Und ich war Riesenfan. Zu allem, was sie gesagt hat, habe ich im Kopf applaudiert und freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Eva ist Doktorandin der Wirtschaftsinformatik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und forscht dort an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Macht und marginalisierten Gruppen. Immer mit einem kritischen Blick und feministischem Fokus und einem klaren Ziel. Technologie soll nicht nur effizient sein, sondern vor allem fair, inklusiv und menschenzentriert. Im Rahmen ihres Promotionsprogramms Business and Human Rights Governance Challenges in a Complex World beleuchtet Eva, wie KI-Regulierung und feministische KI-Governance gesellschaftlichen Wandel anstoßen können. Ihre Arbeiten erscheinen in internationalen Fachjournalen, Konferenzbänden und Buchkapiteln. Sie ist gefragte Speakerin, beispielsweise bei TEDx. Das kann man auch auf YouTube anschauen, kann ich sehr empfehlen. Und sie ist auch außerhalb der Wissenschaft aktiv als Mitgründerin von der Initiative Feminist AI. Da gibt es übrigens einen tollen Prompting Guide, den man dort kostenfrei runterladen kann. Also direkt schon eine Empfehlung. Und sie ist Geschäftsführerin der IT- und Organisationsberatung Enable You. Und heute sprechen wir darüber, wie kann KI im HR-Bereich so eingesetzt werden, dass sie Diskriminierung nicht verstärkt, sondern Vielfalt fördert? Und wie können HRlerinnen im Alltag Bias in der KI erkennen, hinterfragen und Verantwortung übernehmen? Und was bedeutet eigentlich dieser neue AI-Act der EU konkret für HR? Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, liebe Eva. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die tolle Einführung. Ich habe erstmal nichts zu ergänzen.
Unser Podcast heißt ja Printen, Schei und Praxistipps und Printen und Schei sind das Lieblingsheißgetränk und die Lieblingssüßigkeit von Andishe und mir. Und daher gleich an dich die Frage, vielleicht um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, was ist denn dein Heißgetränk der Wahl und welche Süßigkeit gönnst du dir dazu?
Also eigentlich trinke ich fast jeden Morgen einen Cappuccino, aber meistens entkoffiniert, weil ich immer merke, dass es eigentlich besser ist, wenn ich nicht ganz so viel Koffein abbekomme. Deswegen gern einen entkoffinierten Cappuccino mit Hafermilch. Und dadurch, dass ich nicht frühstücke, esse ich dazu meistens keine Süßigkeit. Aber der Kuchen, den ich meistens backe oder den ich gerne immer mitbringe, ist eine Blaubeertarte.
Das klingt köstlich. Sehr gut. Ich habe gelesen in deiner Biografie auf der Website von der Uni, dass du deine Leidenschaft für KI im Rahmen deiner Masterarbeit mit dem Fokus auf die ethnischen Implikationen von KI im Recruiting entdeckt hast. Und als Personalerin wird man da natürlich gleich hellhörig. Was hat da damals deine Leidenschaft geweckt?
Ja, das war tatsächlich mein erster Kontaktpunkt oder Berührungspunkt eigentlich mit künstlicher Intelligenz. Also ich hatte davor im Studium schon so ein paar, ich weiß nicht, ob wirklich technische Verfahren das richtige Wort ist, aber so ein Stück weit, wie können am Ende sowas wie neuronale Netze aufgebaut werden und so weiter. Da hatten wir ein bisschen was drüber gelernt, aber nicht unter dem Stichpunkt, zumindest hatte ich das nicht wahrgenommen, künstliche Intelligenz. Und mein jetziger Doktorvater, damals dann der Betreuer meiner Masterarbeit, hatte eben vorgeschlagen, dass ich mir doch was mit KI im Recruiting anschauen könnte. Und was ich eben am interessantesten fand, war davon ethische Implikationen beziehungsweise so ein bisschen auch eine kritische Perspektive darauf. Und die Frage, die wir uns angeschaut haben, war, kann KI-Recruiting fairer machen? Und wenn ja, wie? Die Antwort war eigentlich, KI könnte Recruiting fairer machen, aber wenn wir es nicht explizit fokussieren, dann wird es das nicht tun. Also wenn wir nicht explizit den Zweck von der KI so prägen und auch so einsetzen, dass wir am Ende Recruiting gerechter machen wollen, dann wird das nicht passieren, weil wenn wir einfach mal einen Blick in die Realität werfen, in die Daten, die wir eben zur Verfügung haben, dann sehen wir, dass die auch nicht gerecht sind. Und so hatte ich mir das eigentlich auch angeguckt. Ich habe mir zum einen mal angeguckt, was passiert denn im Recruiting? Also jetzt erstmal beim menschlichen Recruiting. Wer wird denn da ausgewählt? Und da sehen wir eben auch, dass natürlich viele Vorurteile, Bias, also Verzerrung, Stereotype eine Rolle spielen. Dass zum Beispiel Frauen für gewisse vielleicht Führungspositionen oder für gewisse Berufsbereiche wie IT weniger oft ausgewählt werden. Und es liegt nicht nur daran, dass es da weniger Personen gibt, sondern es liegt eben einfach auch an menschlichen Stereotypen. Ich erinnere mich doch an eine Studie, da hatte ein Forscher in einem Team, ich glaube in Israel, eine Studie gemacht und hatte Lebensläufe an verschiedene Stellen geschickt und quasi identische Lebensläufe, aber sie hatten quasi das Foto und quasi den Namen verändert. Das ist quasi einfach mal Mann oder Frau, also das war meines Erachtens binär. Sie hatten noch quasi unterschiedlich schöne Fotos genutzt. Und sie hatten quasi festgestellt, dass Frauen zum Beispiel seltener eingestellt worden sind, wenn sie gut aussahen, also insbesondere besonders schöne Frauen. Und das bei Männern zum Beispiel eher ein Vorteil war, bei Frauen eher ein Nachteil. Wir sehen auf jeden Fall, dass Stereotype bei Menschen eine Rolle spielen im Recruiting. Und wenn wir jetzt auf KI schauen, dann sehen wir eigentlich, dass KI genau das reproduziert. Und das fand ich einfach extrem spannend, weil am Anfang, vielleicht dann noch ein letzter Punkt, mein erster Gedanke war eigentlich, und ich glaube, es geht auch heute noch vielen Menschen so, dass doch ein Computer, dass doch eine KI objektiv sein müsste, weil sie hat jetzt ja prinzipiell erstmal nicht wie wir irgendwelche Stereotype oder möchte, also wir wollen vielleicht auch nicht diskriminieren, aber sind vielleicht mal irgendwie genervt, getriggert, fühlen uns vielleicht ungerecht behandelt. Und diese ganzen Dinge hat natürlich eine KI nicht. Wenn man aber natürlich darüber nachdenkt, dass eine KI dann am Ende von Daten lernt, die auf unseren menschlichen Entscheidungen beruhen, die eben Biases und diese Themen haben und es auch Menschen diese KIs schreiben und trainieren, dann genau sieht es anders aus. Aber deswegen war quasi mein erster Gedanke, ach ja, klar kannst du es gerechter machen und dann auf den zweiten Blick, naja, wahrscheinlich nicht, weil es eigentlich das spiegelt, was wir tun. Das fand ich total interessant.
Ja, das denkt man ja eigentlich, ne? Der Computer trifft doch irgendwie rationalere Entscheidungen als wir. Aber ja, am Ende ist es dann ja nur ein Bild dessen, was wir vorher produziert haben wahrscheinlich, oder? Gibt es denn da eine Möglichkeit, den Computer so zu trainieren, dass er dann vielleicht doch eher auf rationale Entscheidungen zurückgreift und vielleicht Dinge wie die Schönheit des Fotos und das Geschlecht nicht berücksichtigt bei der Auswahl?
Ja, gibt's sicher. Also vielleicht noch kurz noch einen Schritt zurück. Also was hatte ich als Aufhänger genutzt in meiner Masterarbeit? Auch das wird immer noch heutzutage viel zitiert oder viel auch besprochen. Amazon hatte eine KI im Recruiting eingesetzt im IT-Bereich und hat dann festgestellt, dass sie systematisch Frauen aussortiert haben. Und das ist passiert anhand von Keywords. Also die haben sich in dem Fall jetzt nicht das Foto angeschaut, könnte man natürlich tun. Also die KI hat quasi nicht das Foto analysiert, sondern quasi einfach den CV, also den Lebenslauf anhand von Textbausteinen sich das quasi angeguckt. Und die EntwicklerInnen haben dann festgestellt oder die Personen, die es einsetzen wollten, dass anhand von Keywords, wie zum Beispiel, wenn es ein College war, also All-Female-College, also College, wo nur Frauen sind oder sehr, sehr viele Frauen dort vertreten waren, oder wenn Wörter drin waren, sowas wie Female-Soccer-Group oder sowas. Also wenn quasi einfach, wenn da gewisse Keywords drin waren, vielleicht waren auch manche Wörter dabei, die nicht ganz so klar waren, aber quasi anhand von solchen Wörtern wurde aussortiert, weil die bisher einfach wenig in den Trainingsdaten waren. Also das muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen verstehen. Das, was bisher in den Daten waren, ist erstmal das, was bei KI dann auch rausgefunden wird. Weil eine KI wird anhand von Daten trainiert, die soll Muster erkennen. Also wenn man jetzt mal ganz naiv hingehen würde, würde man sagen, okay, wir haben jetzt ja bisher schon sehr gute Entscheidungen im Recruiting getroffen. Das heißt, wir geben der KI quasi einfach die Entscheidungen von bisher. Wir sagen ihr quasi schon mal, das waren die BewerberInnen. Die haben wir eingeladen, die haben wir nicht eingeladen und die haben wir am Ende eingestellt und dann vielleicht noch, die sind so und so lang geblieben. Ja, und anhand von solchen Kriterien könnte man jetzt trainieren und dann würde man natürlich ähnliche Personen einstellen wie bisher. Und man könnte auch ähnliche Personen einstellen, die bisher länger geblieben sind. Ja, jetzt sind es aber alles Faktoren. Also das sind nicht unbedingt nur Leistungsfaktoren, die wir uns da angucken. Weil es könnte zum Beispiel sein, selbst wenn eine Frau eingestellt worden ist, sich vielleicht nicht wohlgefühlt hat in dem ganzen Szenario in dem Unternehmen, weil vielleicht trotzdem sehr viele Stereotype am Ende dann im Arbeitsalltag vorhanden waren. Vielleicht gab es sonst sehr wenig Frauen. Vielleicht gab es, weiß ich nicht, wenig Möglichkeit, Care-Arbeit zu verknüpfen und so weiter. Das heißt, am Ende, es sind diese Entscheidungsmechanismen, die wir auch im Recruiting verwenden, oft tatsächlich gar nicht unbedingt leistungsbezogen. Ja, also das müssen sie zumindest nicht sein. Wo, glaube ich, KI eine große Chance hat, ist, dass wir überlegen, wie können wir dann eigentlich solche Prozesse, die bisher halt schon nicht gerecht laufen, denn verändern. Da ist natürlich die Herausforderung, dass unsere Datengrundlage oft eben gebiased ist. Also da sind Stereotype drin, weil wir die eben als Menschen so haben. Aber ich glaube wirklich, die größte Chance besteht darin zu überlegen, wie können wir dann das anders machen. Also ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, da ging es auch um Recruiting, also auch BewerberInnenauswahl. Das hatte bis vor kurzem noch die Her Career zum Beispiel genutzt, die größte weibliche Jobmesse in der Dachregion. Also für Frauen ausgerichtet, da dürfen auch alle Personen hinkommen, aber die im Fokus stehen Frauen. Die hatten ein KI-Tool genutzt, weil tatsächlich diese Auswahl schon vorher stattfindet. Also diese Jobs, die wir sehen, zum Beispiel auf LinkedIn, die uns angeboten werden oder jetzt auf Jobplattformen, auch das ist KI. Das zeigt uns auch auf Basis von historischen Daten, welche Jobs am besten zu uns passen könnten. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt andere Jobs sehe als mein Mann, als, ich habe keinen Bruder, aber als vielleicht ein Bruder, als vielleicht aber auch eine Schwester, je nachdem, wo ich quasi dieses KI-System nutze oder je nachdem, was mein Computer von mir weiß. Also könnte es einfach sein, dass ich andere Jobs sehe. Und sie haben quasi gesagt, sie wollen keine Stellenausschreibungen machen, weil sie das quasi verhindern wollen, sondern sie wollen matchen. Die Idee ist gewesen, dass wir nicht auf bestehenden Entscheidungen, vielleicht auch Fehlentscheidungen treffen, sondern dass wir versuchen, den gesamten Prozess gerechter zu gestalten, weil wir auch aus der Forschung wissen, dass sich Frauen zum Beispiel seltener bewerben, wenn sie nicht die ganze Stellenausschreibung erfüllen. Also wenn da eine große Liste an Dingen ist, die vielleicht teilweise auch nice to have wären oder vielleicht nicht verpflichtend sind, dann bewerben sich Männer irgendwie, wenn sie 40-60% davon erfüllen und Frauen nur, wenn sie 90-100% erfüllen. Und diesen Prozess wollten sie verändern und sagen, wir zeigen gar keine Stellenausschreibungen, sondern wir fragen quasi BewerberInnen und Organisationen, wo seid ihr, wo möchtet ihr hin und matchen auf Basis der Antworten. Also hier wurde quasi KI verwendet, um einen bisher nicht gerechten oder irgendwie ungleichen Prozess zu verändern. Ich glaube, das ist die größte Chance, die wir da mit KI haben.
Und siehst du, abgesehen jetzt von der Karrieremesse dort, dass Unternehmen das schon nutzen oder wie würdest du da so den Stand heute einschätzen?
Also es gibt sicherlich ganz viele KI-Systeme, die im Recruiting schon verwendet werden. Ich muss sagen, ich kenne da jetzt auch viele nicht oder ich kenne sicherlich die Großteil nicht. Ich würde aber sehr stark vermuten, dass bisher nicht der Fokus darauf liegt, mit KI den Prozess gerechter zu gestalten, inklusiver zu gestalten und menschliche Fehler eben gerade nicht zu reproduzieren, sondern ich denke, dass meistens der Fokus eher darauf liegt, Prozesse effizienter zu gestalten und schneller zu gestalten, beziehungsweise vielleicht auch Arbeitsressourcen von Menschen zu schonen. Also es war auch zum Beispiel der Gedanke eigentlich bei Amazon zu sagen, okay, wenn quasi KI schon die besten Lebensläufe raussucht, dann müssen Menschen quasi nur noch die besten anschauen. Und ich denke, auch das ist was bisher deutlich mehr verbreitet ist, nicht nur im Recruiting, sondern grundsätzlich. Also was es zum Beispiel schon seit Jahren gibt, ist, dass Bewerbungsgespräche prinzipiell KI-gestützt geführt werden können. Also entweder, dass quasi nebenbei eine Kamera mitläuft und dann quasi gewisse Analysebeispiele noch bringt. Zum Beispiel hat auch eine Bewerberin vielleicht irgendwann gelogen oder auch nicht. Würde ich so nicht unbedingt einsetzen, aber das gibt's schon lange. Oder aber, dass auch tatsächlich ein komplett, also das erste Bewerbungsgespräch tatsächlich nur mit KI stattfinden. Also dass es wirklich online läuft. Da gibt's schon lange was. Und natürlich gewisse Vorauswahlprozesse oder gewisse Bewertungstools. All das gibt's schon lange, aber ich glaube, meistens liegt der Fokus eben darauf, Arbeitszeit von MitarbeiterInnen zu schonen und nicht darauf, wie können wir Recruiting gerechter machen.
Also könnte man das dann so zusammenfassen, dass im Prinzip KI die Bias, die wir in den Daten haben, verstärkt auf eine Art und Weise? Ist das richtig?
Ja, glaube ich, können wir schon sagen. Also wir sehen, dass zumindest mal, wenn es eine KI ist, die auf Daten beruht, was die meisten KI-Systeme heute sind, dann funktioniert sie ja gut, wenn sie Muster in Daten erkennt. Ja, also das ist an sich der Zweck dahinter. Das heißt, wenn diskriminierende Muster in Daten sind, dann wird KI das verstärken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Recruiting denke, dann habe ich vielleicht auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ein Stück weit diskriminiert zu werden oder dass die Stereotype vorhanden sind. Aber sagen wir mal, die liegt bei 50%. Dann habe ich 50% Wahrscheinlichkeit, eine Recruiterin zu bekommen, die nicht diskriminiert und 50% eine zu bekommen, die diskriminiert. Aber es ist immer noch 50-50. Und bei einer KI wäre das vermutlich ein Stück weit anders, weil die Wahrscheinlichkeit wird dann berechnet und dann würde ich halt immer zu 50% oder sagen wir vielleicht immer 60-70%, je nachdem, wie stark das verstärkt wird, immer rausfliegen. Ja, also ich hätte quasi nicht mehr die Chance, eine nicht gebiased Person zu bekommen, sondern die KI wäre quasi ein Stück weit immer mit Bias, weil es eben die statistische Mittel erfasst. Deswegen können wir das grundsätzlich so sagen, außer wir steuern halt gezielt nach. Wir können natürlich Daten verändern, man kann synthetische Daten nachgenerieren, man kann Datensätze verändern, man kann Bias herausfiltern, also erstmal erkennen und versuchen zu verändern. Das ist alles nicht ganz unkritisch, weil natürlich dann wieder, da kommen Algorithmen zum Einsatz, da kommen Menschen zum Einsatz. Aber prinzipiell geht das natürlich und man kann natürlich auch gewisse Gewichtungen oder gewisse Outputs nachsteuern. Also zum Beispiel könnte man ja auch sagen, wenn wir jetzt nochmal an dieses Beispiel denken von Amazon, man gibt quasi Bewerber in den Lebensläufe rein und man möchte eine gewisse Auswahl, der in Anführungszeichen weiß, besten bekommen, könnte man ja auch sagen, binär gedacht, 50% Frauen, 50% Männer möchte ich bitte als Ergebnis oder so. Ja, also wahrscheinlich wäre das jetzt viel zu einfach, aber man kann natürlich auch gewisse Dinge nachsteuern, die die Ergebnisse verändern von dem KI-System.
Wir hatten letztens eine sehr hitzige Diskussion auch auf einer Konferenz über das Thema und da ging es nicht um Bewerbung, sondern um Kreditvergabe, was ja, glaube ich, auch ein beliebtes Beispiel ist. Und dann war das Argument so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt aber quasi direkte Diversitätsdimension rausfilter, also wenn ich nicht nach Geschlecht oder ethnischer Herkunft, wenn ich diese Faktoren rausnehme, dann habe ich trotzdem noch Faktoren, auf denen die Entscheidung beruht, die dann indirekt diskriminieren, also zum Beispiel Wohnort und ethnische Herkunft, also es ist wahrscheinlich eher auf die USA fokussiert, wo oft dann gewisse Nachbarschaften, besonders von Person of Color zum Beispiel, bewohnt werden, wo dann eher kein Kredit vergeben wird. Wie siehst du das? Also weil am Ende habe ich ja das Problem, dass ich schon auf Basis von Daten meine Entscheidung treffen muss und wenn ich dann quasi die komplette Varianzaufklärung ausfiltere, weil es irgendwie indirekt diskriminiert, dann habe ich ja irgendwann keine Entscheidungsgrundlage mehr. Und da haben wir sehr hitzig drüber diskutiert. Wie siehst du das? Gibt es da eine Möglichkeit, nicht zu diskriminieren und trotzdem eine gute Datengrundlage zu haben?
Tatsächlich dachte ich ursprünglich auch, also wenn ich jetzt wieder an meine Masterarbeit zurückdenke, könnten wir das genauso aufs Recruiting beziehen und einfach sagen, anonymisieren Lebensläufe. Also es passiert zum Beispiel auch teilweise in den USA schon, also gerade in den USA, dass da eigentlich keine Fotos mehr drauf sind auf den Bewerbungen. Teilweise werden auch im Prozess irgendwie die Namen geschwärzt, dass man quasi keinen Rückschluss hat, weil auch die Namen natürlich einen gewissen kulturellen Hintergrund sehr oft mitgeben und sehr oft auch das Gender verraten, zumindest mal das Mitgegebene bei Geburt. Das heißt, auch das ist natürlich was ganz Ähnliches. Also dachte ich am Anfang, okay, wenn wir das anonymisieren, ist doch bestimmt viel besser. Dann taucht aber das Problem auf, genau wie du beschrieben hast. Dann spricht da von Proxy-Daten. Es gibt Daten, die quasi eben genau darauf hindeuten, die zum Beispiel auch eben Gender oder, wie du sagst, ethische Herkunft und so weiter zeigen. In der Kreditvergabe, ja, hast du recht, sind das zum Beispiel Postleitzahlen, die zum Beispiel eben auf Wohnort mit People of Color hindeuten. Aber tatsächlich ist das auch nicht nur, was das die USA betrifft, sondern auch bei uns. Wenn man überlegt, gibt es natürlich gewisse Regionen auch in Städten, die einfach, wo einfach viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund wohnen, viel mehr Menschen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten. Also auch hier gibt es das Problem tatsächlich. Und ein Bekannter von mir hat tatsächlich auch davon berichtet, dass er einen Kredit beantragt hat. Und eigentlich sah das auch alles gut aus. Und am Ende wurde es tatsächlich aber auch durch die KI wohl abgelehnt. Also hat er auf seiner Nachfrage herausgefunden und das lag wohl auch an seiner Postleitzahl. Das sind natürlich gewisse Risikoscores, die dann dahinter liegen. Ja, das hat einfach quasi das Risiko offensichtlich von nicht zurückzahlenden in diesem Bereich offensichtlich höher war. Ja, also ich gehe jetzt nicht, also könnte auch sein, dass am Ende da manuell eingegeben worden ist, da ist ein höheres Risiko, ohne das in den Daten zu sehen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wirklich ein Stück weit das auf gewissen historischen Daten beruht, vermutlich. Ja, wenn wir zum Beispiel an solche Schufa denken, auch das ist ja ein Score von einer privaten Unternehmen, was ich auch sehr krass finde, was es für einen Einfluss auf unser Leben hat. Auch da sind immer wieder Fehlentscheidungen getroffen worden. Das stimmt nicht unbedingt, aber auch da fließen natürlich gewisse Werte ein und irgendwie sowas wird dann in der Kreditvergabe eine Rolle spielen. Also ein bekanntes Beispiel in dem Bereich ist die Apple Card. Das war ja von Goldman Sachs und von Apple eine Kreditkarte oder ist, glaube ich, noch. Und da haben eben NutzerInnen festgestellt, dass teilweise Ehefrauen nur 5% des Kreditvolumens ihres Ehemanns bekommen haben, was natürlich krass wenig ist. Und tatsächlich waren wohl eigentlich deren Daten gleich. Also sie hatten wohl eigentlich ähnliches Eigentumsverhältnis und ähnlichen Credit Score. Also scheint wirklich das Gender in dem Fall gewesen zu sein. Und sehr ähnlich hat man das dort mit People of Color gesehen. Nun gab es tatsächlich dann auch ein Verfahren und wurde letztendlich aber dann niedergelegt, weil was diese Unternehmen gemacht haben, war, also sie dürfen in den USA nicht diskriminieren in Bezug auf Kreditvergabe anhand von Gender und Race. Und deswegen wurden diese Daten rausgenommen aus den Daten. Also die waren quasi nicht mehr vorhanden. Aber jetzt gab es eben Proxy-Daten, ja, genau wie du gesagt hast. Das heißt, es ist trotzdem passiert, aber quasi über Proxys. Und das war tatsächlich in der Gesetzgebung nicht vorgesehen. Ja, die war halt noch relativ alt und da diese Proxy-Daten waren. Also deswegen ist es zwar passiert, aber es eben nicht explizit anhand von Gender oder Race passiert. Und tatsächlich ist das eigentlich sogar ein Problem gewesen, weil man jetzt nicht prüfen kann. Also einfach Daten löschen ist oft keine gute Idee, weil dann kann man schwieriger anhand von diesen Kriterien prüfen. Also man kann schwieriger nachvollziehen, ob es zum Beispiel anhand von Gender diskriminiert, diese Information nicht vorhanden ist. Also deswegen denke ich, ist Anonymisieren oder Daten löschen nicht unbedingt hilfreich. Ja, es kommt sicherlich drauf an. Es gibt sicherlich auch sensible Informationen und vulnerable Gruppen. Und da muss man schon überlegen, welche Daten möchte man in so einem Datensatz behalten. Aber einfach rausnehmen ist nicht unbedingt die beste Idee. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, dieses Prüfen anhand von, ich nehme gleiche Datensätze und tausche sowas wie Gender aus. Ich nehme gleichen Datensätze und tausche sowas wie vielleicht, weiß ich, mein deutscher, mein türkischer Vorname und so weiter mal aus. Macht das jetzt einen Unterschied? Und das tut es vermutlich oft, weil es bei uns Menschen auch einen Unterschied macht. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Test. Und dann ist halt die Frage, ist das in Ordnung? Das kommt wahrscheinlich darauf an, am Ende, in welchem Kontext passiert es, ob das in Ordnung ist, also auch gesetzlich gesehen, oder beziehungsweise möchte die Firma das aus ethischen Werten selbst. Aber ich denke, solche Checks sollten stattfinden. Und das ist auch was, vielleicht noch als letzter Punkt, wenn ich an Einkauf denke in Organisationen, das sollte stattfinden, dass solche Fragen auch gestellt werden, wenn Organisationen darüber nachdenken, KI-Recruiting oder auch in anderen Bereichen zu verwenden. Haben solche Tests stattgefunden im Training dieser Systeme und haben wir vielleicht die Möglichkeit gehabt, sowas zu testen? Weil im Zweifel ist das dann vielleicht auch eine Entscheidung dafür, so eine KI nicht einzukaufen.
Ja, super wichtiger Tipp hier schon an dieser Stelle. Mit den Biasen, ich habe das Gefühl, dass das oft auf die Dimension Geschlecht abzielt. Wie siehst du das? Gibt es da andere Biase, die dann vielleicht übersehen werden? Oder wenn man jetzt quasi so eine intersektionale Perspektive auf das Thema hat, gibt es da noch was, wo man auch noch mal ein kritisches Auge drauf werfen sollte?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich denke, dass dieses Thema Geschlecht oder Gender ist oft sehr einleuchtend und da ist auch sehr klar, dass vieles tatsächlich ungerecht ist. Wir haben tatsächlich sogar ein bisschen höhere weiblichere Bevölkerung als die männliche. Also das sehen wir einfach sehr schnell, ein großes Ungleichgewicht. Ja, und das ist auch eigentlich in jeder Bevölkerung vorhanden. Prinzipiell wissen wir, dass Frauen und Männer ungefähr von der Bevölkerungsanzahl ähnlich vorhanden sind. Und wir sehen aber, dass sie nicht ähnlich vorhanden sind in Führungspositionen in Bezug auf Vermögensverteilung und ganz, ganz vieles mehr. Also ich glaube, deswegen ist das immer was Plakatives.
Ja, total. Auch übrigens im HR sehr viele Frauen eigentlich, die in dem Bereich arbeiten und dann ganz oft Männer in den Führungsebenen.
Das sehen wir ja in der Wissenschaft auch. Also selbst in den Bereichen, wo sehr viele Frauen studieren, sind oft Männer Profs. Ja. Also deswegen sehen wir überall und ich glaube, das ist was, was deswegen sehr stark hergenommen wird, auch wenn wir in Bezug auf Diversity schauen. In vielen Organisationen, glaube ich, ist der erste Punkt, der betrachtet wird, Gender. Was jetzt nicht unbedingt falsch ist, glaube ich, aber ist natürlich auch gewissweise eindimensional. Natürlich ist eine intersektionale Perspektive hier sehr wichtig und die macht es natürlich aber auch extrem komplex. Also das ist am Ende Race, die Hautfarbe, Aussehen, ethnische Herkunft oder Herkunftsstaat, Migrationshintergrund, das sind irgendwie auch ganz viele Facetten, die da irgendwie eine Rolle spielen können. Ist natürlich aber auch Behinderung spielt eine Rolle. Also Menschen mit Behinderungen sind sehr oft wenig vertreten, auch wenn wir zum Beispiel uns bildgenerative KI anschauen, ist tatsächlich sogar oft schwer, Menschen mit Behinderungen da überhaupt darzustellen, irgendwie Menschen mit Rollstuhl oder anderen Formen von Behinderung kommen eigentlich nicht vor. Ja, und ist auch tatsächlich schwierig am Ende abzubilden. Selbst wenn man das möchte. Es ist aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Bildgenerierung denke, ich finde das immer sehr plakativ, das können wir einfach schön sehen, dass zum Beispiel jetzt auch die meisten Personen, die dargestellt werden, scheinbar aus einem relativ hohen, selbst sozioökonomischen Hintergrund kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an weiblich dargestellte Personen denke, irgendwie, die sind sehr geschminkt, die sind, haben extrem schöne Körper, zumindest nach klassischen irgendwie Schönheitsidealen, sind die meistens sehr schlank, haben sehr schöne Haut. Selbst wenn ältere Frauen dargestellt werden, immer noch extrem klassisch schön, eigentlich keine Falten. Also es wird alles ein bisschen besser, aber ich denke, wir sehen hier sehr, sehr viele, auch da Schönheitsideale, was halt auch daher kommt am Ende, dass sicherlich sehr viele Bildmaterial, was verwendet wird, sei es von Social Media. Wir stellen natürlich auch eher schöne Fotos von uns hoch und nicht unbedingt hässlichen. Das spielt natürlich eine Rolle, weil von solchen Daten wird gelernt und vielleicht auch eher reiche Menschen, privilegierte Menschen. Ja, und ich denke, das ist natürlich alles, was, sowas sehen wir natürlich auch im Bereich der KI. Also eigentlich alle intersektionalen Diskriminierungen, die wir in unserer Gesellschaft sehen, sind auch dort auf jeden Fall vorhanden und viele tauchen ein Stück weit auch nicht auf. Also sie sind so sehr vorhanden, dass wir es eigentlich kaum schaffen, solche Personen abzubilden. Nicht-binäre Menschen, genderqueere Personen. Also ganz viele Community kommt kaum vor.
Gibt es da einen Lösungsansatz? Ich denke jetzt so an die Personalerin, die vielleicht als ein Mensch-Team in einem Unternehmen sitzt. Also habe ich da überhaupt eine Chance, dann KI fair einzusetzen?
Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, aber es kommt sicherlich auch sehr darauf an, von was für einem System wir sprechen. Man spricht ja von bei KI auch sehr oft von Blackbox, also dass wir nicht so ganz genau wissen, was passiert denn da eigentlich im Hintergrund. Und wir kriegen einfach ein Ergebnis. Wenn ich jetzt mal vergleiche generative KI, also zum Beispiel ChatGPT, mit einem Recruiting-Tool, das beispielsweise BewerberInnen vorauswählt, dann sind es jetzt zwei ganz unterschiedliche Anwendungscases, obwohl ich auch ChatGPT nutzen könnte, um Lebensläufe reinzuladen und zu sagen, welche ist der bessere. Ja, aber ich meine jetzt erstmal grundsätzlich sind es zwei ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Und ich würde jetzt annehmen, dass ich in so einem Recruiting-Szenario vielleicht dann einfach eine gewisse Auswahl bekomme. Vielleicht kriege ich auch alle Lebensläufe quasi dann und bekomme einen gewissen Score. Ja, also und die werden sortiert und ich kann mir trotzdem alle angucken. Ich kriege vermutlich auch irgendwie gewisse Informationen mit, warum quasi jetzt diese Einteilung so stattgefunden hat. Das Problem ist so ein bisschen, dass es oft nicht so ganz eindeutig zu sagen ist bei KI, weil die eben aus sehr großen Datenmengen lernt und es oft nicht ganz klar ist, dass es dann nicht unbedingt nur ein Kriterium. Es ist nicht direkt nur Gender. Ja? Das sind ganz, ganz viele kleine Kriterien, die irgendwie einfließen, die auch oft uns Menschen nicht wirklich verständlich sind. Ich denke, bei solchen Systemen ist es oft nicht so leicht zu hinterfragen. Also es kommt da wirklich ganz drauf an, was für ein System das ist und wie viele Informationen ich mitgegeben bekomme. Ich denke, hier ist einfach wichtig zu überlegen, habe ich Möglichkeiten nachzufragen? Also kann ich auch Rückfragen stellen vielleicht im KI-System? Gibt es so eine Möglichkeit mit Chat-Funktion oder so. Also es kommt wirklich drauf an, was das ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist hier wirklich zu überlegen, bin ich mir eigentlich für meine eigenen Biases bewusst? Wen hätte ich denn vielleicht ausgewählt und wen nicht? Und was macht denn das System? Also ich glaube, solche Rückfragen müsste man stellen. Natürlich habe ich aber auch nicht unbegrenzt viel Zeit. Ja, aber ich denke, ein Stück weit zu überlegen, okay, ich habe wahrscheinlich Biases, so ein System wahrscheinlich auch. Und es kommt ganz darauf an, welche Kriterien priorisiert werden. Ich denke, das ist eine wichtige Entscheidung. Am Ende kann eine HR-Person wahrscheinlich nicht entscheiden, welches System sie nutzt, kriegt ein Stück weit ein gegebenes System. Aber ich glaube, dieses Hinterfragen ist trotzdem wichtig und vielleicht auch wirklich mit der Firma, die das betreibt oder am Ende, wie das eingekauft worden ist, trotzdem einfach nochmal in Rücksprache zu gehen und ein Stück weit zu wissen, was liegt da vielleicht zugrunde. Und dann ein Stück weit trotzdem vielleicht auch mal wirklich testen und mehrere Lebensläufe reintun, die an sich ähnlich sind und nur gewisse Kriterien verändert worden sind, einfach mal zu sehen, unterscheidet es. Gibt es da Unterschiede? Wenn es das dann nicht gibt, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr vertrauen. Wenn ich jetzt an sowas wie generative KI denke, auch hier gab es verschiedenste Studien und Tests, wo quasi auch ChatGPT genutzt worden ist, um am Ende Lebensläufe zu analysieren. Hier sollte man natürlich vorsichtig sein mit personenbezogenen Daten. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, zumindest mal nicht, wenn man kein eigenes firmeninternes GPT zur Verfügung hat, würde ich da wirklich sehr stark von abraten, Bewerberdaten da reinzuladen. Aber natürlich könnte man auch grundsätzlich solche Systeme nutzen, um Entscheidungen mitzutreffen. Hier kann man natürlich ein bisschen besser nachfragen. Also hier kann man fragen, warum ist das so? Das Problem ist, dass diese Systeme eigentlich nicht wirklich gut reflektieren können und es ist oft, also dass sie nicht unbedingt wirklich darüber nachdenken oder so und das nicht unbedingt stimmt, was sie da antworten. Aber man kann sicherlich dort etwas besser hinterfragen als bei einem klassischen System, was einfach eine Antwort ausspuckt und wo man quasi nicht in diesen Dialog treten kann. Und auch hier könnte man ein Stück weit sagen, hey, die und die Kriterien sind mir wichtig, hier und darauf sollst du achten. Bei einem generativen KI-System vermutlich besser als bei so einem klassischen KI-System. Trotzdem können wir eigentlich auch hier davon ausgehen, dass da Biases vorhanden sind und das eben nicht einfach eins zu eins übernehmen. Aber grundsätzlich auch da vielleicht nochmal für den positiven Punkt. Es gibt uns die Möglichkeit zu hinterfragen und auch an eigenen Stereotypen zu wachsen und zu lernen, weil im Zweifel haben wir vielleicht auch tatsächlich stärkere Stereotype als so eine KI und sie spuckt uns was aus, was wir so ein Lebenslauf, den wir selbst nicht ausgewählt hätten. Aber immer kritisch drüber nachdenken.
Ich fasse zusammen, am Ende muss ich wieder mich selber reflektieren. Das hatten wir schon sehr oft in unserem Podcast, dass das ganz wichtig ist. Dann natürlich auch das System und halt auch zu hinterfragen und zu testen und zu schauen, okay, inwieweit kann ich dem System vertrauen, um sich dann vielleicht doch irgendwann auch positiv überraschen zu lassen. Wir haben jetzt viel über Recruiting gesprochen. Wie blickst du denn über andere, ich sag mal, Personalbereiche? Also es gibt dann People Analytics, wird natürlich KI gerne eingesetzt, Learning und Development, vielleicht auch in einer direkten Chatfunktion mit den Mitarbeitenden zu sagen, okay, wo kannst du dich weiterentwickeln? Und natürlich auch so Personaladministration, das ist, glaube ich, auch das Erste, was viele HRerinnen gerne abgeben würden. Wie blickst du auf diese Themen? Wo siehst du da Probleme und Chancen?
Ich denke, dass es bei all diesen Systemen ein Stück weit ähnlich ist, dass die Fragestellung am Ende ist, worauf beruht dieses System, wo kommt es her und was war so ein Stück weit der Beweggrund, dieses System zu bauen? Also was ist der Zweck dahinter und wofür wird es auch in der Firma eingesetzt? Also auch solche Fragen wie zum Beispiel, kommt es aus USA, könnte im Zweifel in den nächsten Monaten, Jahren dann auch noch wichtiger werden, diese Frage zu stellen, weil dort Diversitäts- und inklusive Themen ja aktuell nicht gerade einen hohen Stellenwert haben und das natürlich auch einen Einfluss haben kann auf die Systeme. Sicherlich ein Stück weit mal mindestens in der Vermarktung. Also ich denke, dort werden jetzt zumindest in den USA jetzt vielleicht Systeme eher nicht vermarktet mit, hey, hier mit diesen KI-Systemen hast du die Möglichkeit, inklusivere Recruiting zu gestalten und diversere Personen zu finden. Wahrscheinlich nicht. Zum Beispiel, was ein sehr cooles KI-System war, fand ich, das Unternehmen hieß Wittyworks und die haben mit KI versucht, inklusivere, diversere Sprache zu gestalten, zum Beispiel für ja verschiedenste Unternehmenskommunikation, Stellenausschreibungen, aber auch ganz viele verschiedenste andere Kommunikationsmöglichkeiten. Also es war ein Schweizer Unternehmen, aber tatsächlich werden die jetzt bald nicht mehr existieren, weil einfach auch gerade dieses Thema so schwierig ist und einfach gerade wenig Nachfrage ist. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass solche Organisationen es aktuell schwieriger haben. Aber was natürlich auch eine Rolle spielt am Ende ist, wo wurde das System trainiert? Sind es zum Beispiel jetzt nur US-amerikanische Daten dort eingeflossen? Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass so ein System in 1:1 in Deutschland verwendet wird zum Beispiel, aber wir sollten schon hinterfragen, passt das so zum Kontext? Und da geht es nicht nur um Bewerbungssituationen, sondern natürlich auch am Ende sowas, wenn es um Personalmanagement und so weiter geht, stimmen die Werte dahinter dem überein, was wir eigentlich in der Organisation wollen? Ich denke, das ist immer eine Grundfrage, die sollte man bei jedem System stellen. Welche Unternehmenswerte haben wir? Welche Ziele haben wir? Was wollen wir eigentlich tun? Worauf legen wir Wert in unseren Prozessen? Und stimmen die mit dem überein, was diese Systeme tun? Und ich glaube, das ist wirklich dann fast egal, wo wir sie nutzen. Ich glaube, das sind tatsächlich die wichtigsten Fragen. Und dann ist die Frage, solche Systeme, wie können wir sie nutzen? Ja, können wir sie auch nutzen, um ein Stück weit Prozesse gerechter zu gestalten, anders zu gestalten als bisher? Oder dienen sie eigentlich nur dazu, das bisherige zu automatisieren? Dann wird es im Zweifel nicht gerechter.
Im Prinzip auch wieder Grundlagenarbeit, ne? Also Werte definieren, zu schauen, wofür wir stehen und dann ja hoffentlich auch Unternehmen zu finden, die das mit supporten und nicht Diversitätsstreichungen aus den USA zum Opfer gefallen sind. Traurige Zeiten auf jeden Fall, aber vielleicht haben wir ein bisschen Hoffnung, dass mehr Menschen das gerecht und fairer gestalten wollen und dann eben auch die Nachfrage für solche Produkte am Ende auch wieder steigt. Wir haben eine Kategorie, die heißt gut gemeint, aber trotzdem scheiße. Und da fällt den meisten immer gleich was dazu ein. Gibt es irgendwas, was dich nervt, wo du denkst, oh, es kommt immer und es ist irgendwie gut gemeint, aber so richtig gut funktionieren tut's nicht?
Also gibt's, glaube ich, in ganz vielen Prozessen. Also was ich zum Beispiel denke, was tatsächlich helfen kann, wenn ich jetzt in Bezug auf KI-Entscheidungen denke, wir haben oft nicht so diverse Entscheidungsgremien, Führungskräfte sind weniger divers als unsere Gesamtbevölkerung, aber auch wenn ich zum Beispiel in die IT gucke, deutlich weniger divers. Und etwas, was es jetzt immer wieder gibt, was ich an sich auch gut finde, sind so Diversitätsgremien. Also an sich ist die Idee dahinter immer ähnlich. Wir besetzen ein relativ diverses Gremium, was in irgendeiner Art und Weise in Prozesse mit einbezogen wird, wenn wir zum Beispiel über KI entscheiden. Und ich denke, hier ist erstmal die Frage, wer sitzt da drinnen, eine sehr wichtige. Und dann am Ende, welche Entscheidungsmechanismen, Befugnisse hat denn so ein Gremium? Weiß ich nicht, ob das auch wirklich gut gemeint ist, aber am Ende, was auf jeden Fall schlecht gemacht ist, ist, wenn dieses Gremium nicht wirklich divers besetzt wird, wenn da am Ende ähnliche Personen drin Entscheidungen treffen, die vielleicht einfach eigentlich im Prozess wären und die eh schon irgendwie Machtpositionen innehaben. Noch schlimmer, glaube ich, ist es, wenn es tatsächlich wirklich divers besetzt ist, aber keine Entscheidungsbefugnisse hat. Also am Ende muss man überlegen, wenn man so ein Gremium einberuft, welche Rechte hat es, welche Pflichten hat es? Also darf das zum Beispiel auch Vetorechte haben? Darf das wirklich auch Projekte kippen? Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn so ein Gremium dann besteht, aber es hat am Ende eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten, in den Prozess einzugreifen. Weil dann setze ich da Personen rein, die prinzipiell eh schon diskriminiert sind und tue es so, als hätten sie irgendwie jetzt Macht zu entscheiden, aber am Ende ist es nur ein gut aussehendes Gremium.
Ein Feigenblatt irgendwie, oder?
Genau, ein Feigenblatt. Ja, absolut. Ja.
Ja, okay, haben wir da und also, ah ja, voll cool, aber dann haben sie ja...
Genau, können wir nach außen zeigen. Ähnlich, glaube ich, es gibt in vielen Organisationen jetzt so ethische KI-Prinzipien, das ist wieder dieses Wertethema. Ich denke, das ist grundsätzlich gut, sich zu überlegen, welche Werte habe ich und mit welchen Prinzipien möchte ich eigentlich KI einsetzen und entwickeln, aber dabei darf es nicht bleiben. Also wenn es alles ist, was eine Organisation hat, dann bleibt es extrem high level und das bringt am Ende auch nichts. Also da wissen EntwicklerInnen nicht damit umzugehen, wenn es heißt, KI soll diskriminierungsfrei sein oder fair. Das kann sehr vieles bedeuten, das ist sicherlich nicht ausreichend, wo man sich erstmal damit gut fühlt, dass man jetzt sowas hat, aber am Ende hat das quasi keine Relevanz im täglichen Doing, dann ist es, glaube ich, nicht hilfreich.
Dann ist es gut gemeint, aber nicht hilfreich, ja. Auf einer der letzten HR-Konferenzen, auf der ich war, habe ich einen sehr komplexen Vortrag über die neue KI-Grundverordnung gehört und den EU-AI-Act. Und das hat natürlich sicherlich viel auch mit Datenschutz zu tun und damit, was, wo dann quasi Human Control noch da sein soll. Wie siehst du diesen EU-AI-Act in Bezug auf marginalisierte Gruppen und deren Rechte und bringt es was? Hilft es?
Also ich bin erstmal sehr froh, dass wir diese KI-Regulierung haben. Also in den aktuellen Entwicklungen global gesehen bin ich da sehr froh, in der EU zu sein, dass es überhaupt so eine KI-Regulierung gibt. Es gibt auch verschiedene andere Initiativen, aber so richtig reguliert, auch in Bezug auf, wo man wirklich eigentlich versucht, das anhand von Werten zu tun, auf Diskriminierung Wert zu legen und so, kenne ich das jetzt zumindest nur in der EU. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch massiv von den USA, die eigentlich jetzt da eher auf Deregulierung setzen. Natürlich gibt es auch hier immer wieder Diskussionen und am Ende, wie genau dieser AI umgesetzt wird, was genau in der Praxis bedeutet. Ich glaube, da ist auch einiges noch nicht so ganz klar. Und am Ende müssen wahrscheinlich dann auch am Ende Gerichtsentscheide geben, um zu sehen, was bedeutet das dann letztendlich. Tatsächlich funktioniert dieser AI jetzt erstmal grundsätzlich risikobasiert. Das bedeutet, dass jetzt nicht wirklich KI-Systeme reguliert werden, sondern eigentlich Anwendungsbereiche, Anwendungsfälle, weil vielleicht ein gleiches KI-System grundsätzlich in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden kann. Und in manchen Bereichen hat das halt mehr Risiken, zum Beispiel zu diskriminieren und anderen weniger. Und es gibt zum Beispiel KI-Systeme, die jetzt quasi als zu hoch das Risiko betrachtet werden oder Anwendungsfälle, da wird es quasi überhaupt nicht eingesetzt. Und dann gibt es zum Beispiel Hochrisiko-KI-Anwendungsfälle, das wäre zum Beispiel Recruiting, auch Kreditvergabe, also wenn es quasi eher um das Leben von Personen geht. Und dann gibt es Anwendungsfälle, die halt ein sehr niedriges Risiko haben. Und je nachdem, in welchen Anwendungsfall so ein KI-System dann fällt, hat es quasi unterschiedliche Anforderungen im Bereich der Entwicklung und im Einsatz von so einem KI-System. Und grundsätzlich wurde schon versucht, das auf Werten zu basieren. Europäische Werte, Menschenrechte haben dann großen Einfluss gehabt. Es ging auch darum, am Ende zu sagen, dass solche Systeme irgendwie fair, verantwortungsvoll und so weiter funktionieren sollen. Also würde ich sagen, ist die Grundlage oder die Idee dahinter erstmals eine sehr gute. Am Ende ist so ein Gesetz aber natürlich auch immer ein Kompromiss und sicherlich, also ich betrachte es aus der feministischen Perspektive, ich würde sagen, feministisch ist es nicht. Was wir zum Beispiel auch daran sehen, es gibt zum Beispiel freiwillige Codes of Conduct, die solche Organisationen einführen können und zum Beispiel nicht verpflichtend ist, dass wir darauf achten, welche Diversität haben wir Entwicklungsteams zum Beispiel, die KI entwickelt haben. Und wir wissen eigentlich schon sehr genau, dass das schon einen Einfluss hat, wer am Ende so ein KI-System entwickelt hat, wer einen Einfluss darauf hat. Also das wissen wir, dass zum Beispiel sowas freiwillig ist, ist irgendwie schade. Auch sowas wie zum Beispiel ökologischer Fußabdruck. Das ist jetzt was ich auch feststelle, was Organisationen noch sehr wenig im Fokus haben. Also ich habe unter anderem eine Studie und wir sind auch noch mit dabei, die noch auszuweiten zu KI-Governance in Organisationen geführt. Also welche Strukturen, welche Prozesse haben denn eigentlich Unternehmen schon eingeführt oder führen sie ein, um mit KI umzugehen? Und da spielt natürlich die KI-Regulierung eine große Rolle. Bei manchen Organisationen war das auch ein Stück weit erst überhaupt, glaube ich, der Startschuss, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Bei manchen Organisationen waren da auch schon weiter und gehen eher drüber hinaus. Und hier gibt es natürlich zum einen Spannungsfelder zwischen. Manche Unternehmen hätten es gern mehr reguliert gehabt, andere weniger, weil sie sagen, statt unsere Innovation und so weiter. Das ist natürlich so ein bisschen diese unterschiedlichen Gewichte, die wir das sehen, insbesondere die, die natürlich schon weiter sind, würden sagen, wir können mehr regulieren und die halt noch sehr am Anfang sind, sehen da halt eher Risiken und sagen, am Ende wird das jetzt Innovation kosten und so weiter. Also da sieht man einfach verschiedene Werte dahinter oder einfach verschiedene Standpunkte, wo jetzt am Ende so eine Organisation unterwegs ist. Aber was zum Beispiel eigentlich noch bisher sehr wenig betrachtet wird, ist sowas wie viel Ressourcen verbraucht in so einem KI-System. Und wir wissen, dass KI extrem viele Ressourcen verbraucht hat, einen hohen ökologischen Fußabdruck und zum Beispiel sowas ist bisher auch freiwillig. Also sich sowas mit anzugucken, das können Organisationen gerne tun, wenn sie das möchten, aber das ist freiwillig. Und ähnliches auch mit sowas wie Barrierefreiheit und solchen Dingen. Das ist jetzt nicht so, dass das grundsätzlich überhaupt nicht zu tragen kommt, weil diskriminieren dürfen wir eigentlich eh nicht. Also das dürfen wir auch menschlich im Recruiting nicht und das dürfen wir mit KI auch nicht. Aber am Ende, glaube ich, hätte man auch mehr tun können. Trotzdem würde ich sagen, es ist ein guter erster Schritt. Aber natürlich ein Stück weit besteht auch das Risiko, dass es jetzt doch sehr viel Bürokratie nach sich zieht und nicht so viel bringt.
Ja, ich glaube, es gab auch letztens, war es in den Medien auf jeden Fall, diese Studie, dass Bitte und so viele Menschen Bitte und Danke in ChatGPT schreiben und wie viel Ressourcen das eigentlich kostet.
Das hat, glaube ich, OpenAI sogar selbst,
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein großes Dankeschön an unseren Partner, DaVinci. Von der Karriereseite über das Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding macht DaVinci genau das möglich, worüber wir hier oft sprechen. Recruiting neu denken. Menschlich, strukturiert und diskriminierungsfrei. Wenn ihr euer Recruiting aufs nächste Level heben wollt und dabei Wert legt auf die Human Moments That Matter, schaut doch einfach mal vorbei auf davinci.de. Danke DaVinci für eure Unterstützung.
Ja, vielleicht so ein bisschen abschließend, so ein bisschen die Vision. Also wenn du so auf die nächsten 3 bis 5 Jahre blickst, was wäre deine Vision für eine gerechtere und klüger eingesetzte KI vielleicht in Bezug auf HR?
Also ich glaube, meine Vision ist tatsächlich, wieder auf diesen Zweck zu sprechen zu kommen, dass wir uns wirklich eigentlich überlegen, wie und wo können wir KI einsetzen, um bestehende Prozesse gerechter zu gestalten. Das ist natürlich im Recruiting ein extrem wichtiger Anwendungsfall, weil wir da einfach, glaube ich, bisher auch mit sehr viel Bias, sehr viel Stereotypen zu kämpfen haben. Und ich glaube, da sehen wir vielleicht auch aktuell eher negative Entwicklungen. Und wenn wir hier tatsächlich versuchen, KI-Systeme explizit dafür einzusetzen, um das transparenter zu gestalten und das sichtbar zu machen, um hier vielleicht Personen sogar eher auf Bias hinzuweisen, anstatt sie zu verwenden, um Bias zu reproduzieren. Ich meine, das ist selten der Zweck davon, aber es passiert halt unbewusst oder unbeabsichtigt. Und das wäre am Ende auch meine größte Vision, dass wir am Ende hier KI einsetzen, um gerechter zu gestalten. Und das heißt auch nicht direkt, dass das dann für die Firma nicht gut ist oder dass das irgendwie kein Business Value haben kann, sondern ich denke, wenn wir uns hier überlegen, wen wir zum Beispiel bisher eingestellt haben, waren das wirklich die besten Personen, hätte es vielleicht auch noch andere Personen gegeben, die das auch sehr gut gekonnt hätten, die wir einfach nicht wahrgenommen und gesehen haben. Und da Stichwort Fachkräftemangel, sollten wir vielleicht auch manchmal noch genauer hingucken, wer könnte diesen Job vielleicht auch sehr gut machen und können das vielleicht auch Personen, die ein gewisses Alter haben, die wir aktuell eher versuchen mit Abfindungen aus einer Umsetzung rauszuschieben. Oder wenn ich an Kreditvergabe denke, haben vielleicht Personen, die bisher einfach weniger Zugang zu Krediten hatten, vielleicht auch eine sehr gute Rückzahlmöglichkeit. Also zum Beispiel gibt es ja kleinere Studien zu Mikrokrediten eher im globalen Süden, dass Frauen da sogar sehr oft sehr gut zurückgezahlt haben, kam bis in gewisser Weise auch aus sozialen Drucksituationen und so, aber dass da eigentlich die Rückzahlquoten von Frauen extrem gut waren. Das heißt, es könnte auch hier sein, dass wir tatsächlich gewisse Business-Potenziale auch überhaupt nicht ausnutzen. Das ist nicht nur nice to have oder nur schön, weil es irgendwie fairer klingt und man da was für Menschen tun will, sondern am Ende macht es auch Business-Entscheidungen besser, weil aktuell reproduzieren wir menschliche Fehlentscheidungen und wir könnten genauso gut überlegen, wie können wir KI dafür einsetzen, das zu vermeiden.
Toll. Ich bin dabei. Ich hoffe, das wird Wahrheit. Und ganz zum Schluss haben wir immer so die letzte Kategorie. Genau, wir haben ja Praxistipps mit im Podcast-Titel. Wenn ich jetzt also HR-lerin bin und vielleicht habe ich schon ein bisschen mit ChatGPT Sachen, Stellenausschreibungen geschrieben oder so und so erste Dinge damit gemacht. Welchen Tipp hast du? Wo fange ich an? Muss ich mich erstmal irgendwie einlesen oder wo kann ich starten? Und vielleicht auch so ein bisschen, was würdest du dir wünschen von den Personalerinnen?
Also ich glaube, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir KI schon grundsätzlich auch nutzen, also gerade auch als Frauen. Frauen nutzen generative KI deutlich weniger als Männer. Das ist am Ende auch ein Problem, auch in Bezug auf Skills und so weiter. Das heißt, wir sollten uns da jetzt nicht komplett abhängen lassen. Deswegen erstmal grundsätzlich KI nutzen ist jetzt nicht schlecht, sondern ich glaube, das ist gut, das kann uns helfen, das kann Zeit sparen und vielleicht auch Entscheidungen verbessern. Also grundsätzlich würde ich jetzt nicht davon abraten wollen, KI zu nutzen. Aber ich glaube, am Ende müssen wir uns die Frage stellen, wo ist es eben gut geeignet und wo nicht. Und wenn ich jetzt an ChatGPT denke, dann ist es eben zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Lexikon, was uns überall die Wahrheit sagt, sondern es kann gut genutzt werden, um Texte zu generieren, um Texte vielleicht weniger sogar zu generieren, sondern eher vielleicht Texte zu verbessern, grammatikalisch zu prüfen, in einem gewissen Stil zu verfassen, zu kürzen. Und sicherlich vielleicht auch mal eine Stellenausschreibung reinzugeben und zu sagen, habe ich hier vielleicht stereotypisch männliche Wörter benutzt? Ist diese Stellenausschreibung vielleicht auch passend für eine Frau? Also, dass man einfach das auch so hier fürs Reflektieren nutzt. Das heißt nicht unbedingt, dass das alles stimmt, aber einfach eher so zum eigenen Reflektieren, zum Selbstweiterdenken. Und ich denke, hier bietet es schon sehr viel Potenzial. Also, wie gesagt, dann könnte man so eine Stellenausschreibungsbeschreibung einfach reingeben und sagen, hey, auf die und die Punkte möchte ich achten. Bitte prüfe das anhand von den Punkten. Könnten wir hier vielleicht verschiedenste Personen ausschließen. Ja, man kann es nutzen, um zu verbessern. Man sollte es nutzen und man sollte es eben auch gerade nutzen, um quasi eigene Entscheidungen zu verbessern und vielleicht zu hinterfragen.
Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die vielen spannenden Einblicke. Wir sind sehr gespannt, was die Zukunft mit KI uns so noch bringt. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen bei dieser Folge von Printen, Schei und Praxistipps. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Schei und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shea Ibrahim-Nidjad und das gesamte Team von LoveHR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.